Also inwiefern hattest du dich damals jetzt verändert, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen? Also du hast gesagt, du bist ängstlicher geworden.
Genau, also ich war ein super fröhliches und neugieriges Kind. Und diese Freude ist mir abhanden gekommen. Klingt ein bisschen komisch. Also ich habe danach immer, also ich war immer noch sehr laut und habe viel gelacht, aber es hat sich nicht mehr angefühlt, als ob es komplett von innen heraus kommt, sondern irgendwie auch eine Maske tragen.
Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Diese Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar werde ich von Lisa Sara für ihren Podcast interviewt. Sie stellt mir einige echte, schöne und sehr persönliche Fragen. Zum Beispiel, warum ich die Anzeige erstattet habe, wie die Anzeige ablief und auch wie mein Gerichtsverfahren und die einzelnen Gerichtstermine waren. Viel Inspiration beim Hören.
Ja, ich habe in dieser Folge Mai Nürn bei mir zu Gast und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Erstmal hallo.
Hi und danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, gerne. Und ja, du hast vor einiger Zeit den Podcast und Blog MeToo gegründet, bei dem es um das Thema sexueller Missbrauch geht und erzählst da eben auch viel von deinen eigenen Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast. Und heute bist du als Yogalehrerin und als Traumacoach tätig, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Trauma zu heilen und bietest das Ganze eben online und therapieergänzend an. Und ja, ich finde die Arbeit, die du da leistest, wirklich wahnsinnig toll, aber auch vor allem sehr, sehr wichtig, dass halt auch einfach so viele Menschen da draußen betrifft. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, mich heute etwas ausführlicher mit dir über dieses Thema unterhalten zu können.
Wow, was für eine wunderschöne Einleitung. Kann ich das irgendwo aufschreiben? Ich tue mir immer selber sehr schwer damit, mich selber vorzustellen. Das fand ich super.
Echt? Okay, dann ist sehr gut.
Ah, cool, danke dir.
Gerne, gerne. Und ja, wir können erstmal noch mit der Frage anfangen, wie geht's dir heute und ja, wie war dein Tag so bisher?
Mir geht's heute gut. Ich freue mich gerade ganz, ganz doll aufs Interview. Mein Tag bisher war super entspannt. Das Schöne und Praktische daran, dass man von zu Hause arbeitet, ist ja, dass man von zu Hause arbeitet. Und heute früh bin ich nicht so gut aus dem Bett gekommen, weil ich gestern Abend noch sehr, sehr lang mit einem ja guten Freund und Businesspartner ja an einem neuen Projekt getüftelt habe, an traumasensitiver Selbstverteidigung.
Ah,
Und da
cool.
Genau, und da sind wir gerade so Feuer und Flamme, weil er ist Selbstverteidigungstrainer und auch seit 13 Jahren Soldat und bildet quasi ja per Beruf schon Menschen aus und macht halt ganz viel Selbstverteidigungstrainings. Also er gibt die auch an zivile Menschen, sage ich mal. Und irgendwie haben wir über eine Freundin zusammengefunden und jetzt planen wir gerade das erste traumasensitive Selbstverteidigungstraining, ja, Workshop-Tag, irgendwas für nächstes Jahr in Deutschland. Und
Wow.
das wird mega, mega cool. Und da haben wir gestern 4 Stunden ohne Punkt und Komma geredet. Auf einmal war es Mitternacht.
Was? Ach,
Ja.
krass. Okay.
Genau, und deswegen war ich heute früh so ein bisschen müde und habe beschlossen, dass ich einfach meinen Arbeitstag im Bett beginne und habe einfach im Bett angefangen, Nachrichten zu beantworten.
Kann ich sehr gut verstehen. Aber dann wartet auf jeden Fall sehr ja, stark dabei, ne? Wenn man noch einmal auf die Uhr guckt und dann ist Mitternacht.
Ja, dann, das ging schnell.
Dann wart ihr da echt intensiv dabei. Ja, krass. Bei dir ist auch immer was los, ne? Immer neue Sachen, neue Projekte. Richtig, richtig cool.
Ja, ich muss eher schauen, dass mich nicht so viele Projekte überfallen. Aber ja, ich bin, wer die vier Tiere vom Tobi Beck kennt, ich bin ein Delfin. Ah. Ich bin, beim Diskmodell gelb. Ja, also ich finde immer alles super schnell und super toll. Und da darf ich, und das war auch ein langer Weg, zu schauen, okay, was finde ich auch langfristig toll? Was finde ich nicht nur heute toll?
Ja. Ja, aber richtig cool, dass du da dich auch für alles immer so begeistern kannst, ne? Und dann direkt so all in, was ist ja auch auf jeden Fall was Schönes.
Danke.
Ja, sehr cool. Ich würde sagen, dann starten wir auch einfach schon direkt mal mit meiner ersten Frage. Ja, wie ich schon gesagt habe, finde ich das einfach super toll, was du da leistest und was du da machst. Und meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, was war bei dir denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, dass du jetzt mit diesem Thema wirklich an die Öffentlichkeit gehen willst, dass du das Ganze jetzt da viel drüber sprechen möchtest und da anderen Menschen helfen möchtest?
Ich glaube, da muss man das Wort Öffentlichkeit ein bisschen sich näher anschauen. Also ich habe quasi, jetzt muss ich gerade zurückrechnen, 2016, also ich habe Ende 2016 habe ich den Mann angezeigt, der mich als Kind sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Und ich habe so circa ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt auf einmal, also da kommen ja dann auf einmal ganz, ganz viele Dinge auf einen zu, wo man gar nicht mit rechnet, ne, auf einmal irgendwie Anwalt, also ich hatte eine Anwältin, Therapie und Erinnerungen, Flashbacks und was da alles auf einmal passiert und schneller als ich gucken konnte, hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung und musste damit auch einfach erstmal klarkommen, ne, also mit dem neuen Selbstbild, also ne, mit einer Krankheit, die ja auch mit Stigma belegt ist und auf einmal auch mit dem Wort Opfer, obwohl ich mich nie als Opfer sehen wollte und habe da ganz, ganz lang gebraucht, erstmal um für mich klar zu haben, dass das alles in Ordnung ist, ne? Dass das einfach Teil von mir und meiner Geschichte ist.
Ja.
Und habe dann irgendwann angefangen, ich sag mal, im kleinen Kreis, also wirklich nur auf meinem privaten Instagram-Account, auf meinem privaten Facebook-Account, habe ich irgendwann mal Stück für Stück angefangen, darüber zu erzählen, wie es mir geht. Also gar nicht direkt irgendwie, oh ja, Missbrauch und PTBS, sondern ich sag mal, kleine Bits und Bytes. Also ich habe quasi angefangen mit Mental Health. Also ich habe einfach darüber geschrieben, wie geht es einem eigentlich, wenn man Depressionen hat. Ja, weil Teil von der PTBS ist in der Regel, man nennt das im Psychosprech Komorbidität. Ja, also eine ganz, ganz viele Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, haben auch eine Depression oder depressive Anteile. Und die hatte ich auch. Und das hat mich war für mich in dem Moment leichter, darüber zu sprechen, als über direkt ne, den großen Klopper. Und habe dann quasi Stück für Stück angefangen, mich zu öffnen und habe gemerkt, dass es einerseits mir gut tut, ja, also das nicht mehr zu verstecken. Und andererseits habe ich einfach unglaublich große Resonanz bekommen. Also zu der Zeit war ich tatsächlich, also ich habe viel Yoga-Postings gemacht und einfach so ein bisschen, ne, was so, ja, ich meine, vor 3-4 Jahren war das ja alles noch nicht so spezifisch, sage ich mal, auf Social Media und auf den Blogs wie heute. Da war das halt, da hatte irgendwie jeder irgendwie so, ne, so seinen ja, genau. Live-Blog, ne, da wurde ja noch Essen fotografiert im Feed und so.
Ja, das stimmt.
Oh, ich fühle mich ein bisschen alt, wenn ich so rede.
Nein, ich verstehe das total.
Gut, genau. Also und ich habe aber gemerkt, dass gerade diese Postings, wo ich so offen darüber rede, einfach eine unglaublich große Resonanz hatten.
Ja.
Also dass ich dadurch einerseits ganz, ganz viel zurückbekommen habe und das andere mir quasi wirklich, also auf jeden Post habe ich mindestens von einem Menschen eine Antwort bekommen, so, oh mein, danke, dass du darüber schreibst und das tut mir so gut und ich fühle mich nicht alleine. Und das war so, weißt du, so Stück für Stück für Stück habe ich gemerkt, so, boah, fuck, ich bin überhaupt nicht alleine. Es gibt so viele Menschen da draußen, nur traut sich keiner drüber zu reden. Ne? Und dann habe ich, habe ich quasi immer mehr dazu gemacht, bis tatsächlich Ja, letztes Jahr im, also wir haben jetzt 2020, nur mal fürs Protokoll. Und 20, also 2019 im September, Oktober war die Gerichtsverhandlung. Und nach der Gerichtsverhandlung bin ich erstmal in ein relativ großes Loch gefallen, weil ich nicht so genau wusste, was jetzt eigentlich so als nächstes kommt, was ich machen will. Und habe dann aber gemerkt, allein dadurch, dass ich da auch wieder über die Gerichtsverhandlung geschrieben habe, also ich habe wirklich, das war so ein augenöffnender Moment, ne, kennt ihr das, wenn man ne, ins Internet oder in die Welt reinruft und sagt, boah, was soll ich jetzt eigentlich tun? Ne? Also, ne, lieber Gott, liebes Universum, sag mir doch mal, was ist eigentlich hier jetzt der
Kenne
nächste
ich.
Schritt?
Ja.
Und dann denkt man immer so, da kommen keine Zeichen und eigentlich kommen da die ganze Zeit Zeichen, man will sie nur
Ja.
nicht sehen.
Ja.
Und das war so ein augenöffnender Moment, wo ich so gecheckt habe, so okay, ich habe die ganze Zeit Zeichen bekommen.
Ja.
Ich schreibe seit, also damals habe ich quasi seit 3 Jahren öffentlich gepostet und geschrieben und die größte Resonanz kommt auf das Thema Missbrauch.
Wow.
Es haben sich mir über Also mittlerweile sind es über 300 Frauen und 5 Männer haben sich mir geöffnet
Wow.
und mir gesagt, ja, also wirklich einfach nur über die Postings, einfach nur über ja mittlerweile den Podcast etc., dass sich Leute an mich wenden und sagen, boah, Mai, danke, dass du das machst. Und ganz viele haben es vorher noch nie wem erzählt. Einige haben sich durch meine Postings ermutigt gefühlt, dann mit ihrem Freundes- und Familienkreis zu sprechen. Andere haben sich ermutigt gefühlt, auch juristische Schritte einzuleiten oder zumindest therapeutische oder dann auch noch mit Coaching begleitend. Und da war dann irgendwann einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so, okay, ja, ich habe die ganze Zeit nach Zeichen gerufen. Und jetzt darf ich die aber auch sehen und habe dann gesagt, okay, und jetzt gehe ich an die, ich sag mal, größere Öffentlichkeit, weil es war ja trotzdem nur in Anführungsstrichen mein Insta-Account und nur mein Facebook-Account. Das muss man ja
Ja.
auch erstmal finden.
Ja,
Und
genau.
genau, seitdem dann eben den Podcast und den Blog, was eben auch, ich sag mal, für die breite Öffentlichkeit findbar ist, über Google, über alle möglichen Podcast-Apps. Und ja, mein Instagram-Account ist jetzt eben auch öffentlich. Und das ist. Ja, war ein großer Schritt, aber es war einfach der konsequent richtige und es ist einfach, also ich mache meinen Job so gerne jeden Tag aufs Neue.
Oh, richtig, richtig schön. Vor allem, ich finde, also ich mache ja sowas Ähnliches quasi in Bezug auf Depressionen. Ich hatte ja auch früher ganz, ganz starke Depressionen, war in der Klinik und so weiter. Und ich merke das auch jedes Mal, wenn man da irgendwelche Nachrichten kriegt von Menschen, und man wirklich merkt, so man hilft denen mit dem, was man teilt. Ich finde, es gibt dann einfach auch ein so schönes Gefühl, wo man wirklich denkt, so, wo man erstens mal realisiert, wie viele Menschen es da draußen betrifft. Und zum anderen, wenn man einfach denen dann irgendwie helfen kann mit dem, was man teilt. Ich finde das Gefühl einfach unglaublich schön und auch irgendwo befreiend. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Also tut dir das auch selbst gut, darüber zu sprechen und zu schreiben? Weil so geht's mir zum Beispiel. Also für mich ist das unglaublich befreiend.
Total, ja.
Ja. Und genau, da wollte ich nämlich gleichzeitig auch noch fragen, das sieht nämlich jeder, glaube ich, auch nochmal unterschiedlich. Aber auf der einen Seite ist das ja, wie gesagt, bestimmt sehr befreiend. Aber ist es nicht auf der anderen Seite für dich auch schwierig, wenn du dich jeden Tag, sage ich mal, aufs Neue mit diesem Thema beschäftigst? Also merkst du auch in manchen Tagen, dass sich das wirklich extrem, also mehr mitnimmt, als dass es dir hilft? Also hast du auch solche Tage zum Beispiel?
Auch wieder eine vielschichtige Frage mit vielschichtigen Antworten. Und
Okay.
da, ich habe früher, ich habe 2 Vorlesungen recht gehabt und da war so der Standardsatz, es kommt darauf an. Und jedes Mal sagt ihr, oh, was für ein Scheißsatz. Aber es ist einfach, also ganz grundsätzlich, ich beschäftige mich ja nicht jeden Tag mit dem Thema Missbrauch, ja, also ganz viele denken so, oh Gott, und du machst jetzt Coaching-Trauma und ihr redet den ganzen Tag, sitzen da Frauen vor dir und heulen und alles ist so schlimm. Und ich sage immer, das ist nicht wahr. Also, das ist einfach eine falsche Vorstellung davon, wie Traumaarbeit aussieht. Klar ist da ein Teil, der sehr, sehr heavy und schwer ist und wo auch Tränen fließen dürfen und wo Wut da ist und wo Angst da ist und wo viele Dinge einfach scheiße sind, ja, bei meinem Gegenüber. Aber ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit ist eben auch Leichtigkeit, Lachen, Freude, Übungen. Also ich sage immer, also ich habe mal eine witzige Aktion gemacht auf Instagram, wo wir so eine Woche die Superheldinnen-Pose eingenommen haben, ja, und wo ich dann die Leute auch gefragt habe, hey, was ist eigentlich so eure Superkraft und aktive und passive Superkraft? Und da habe ich auch für mich nochmal in Reflexion gemerkt, okay, eine meiner Superkräfte ist Leichtigkeit. Ja, also ich bin einfach als Mensch so, dass ich quasi eine passive Superkraft habe. Ich habe so ein Feld um mich herum. Wenn Menschen in mein Feld eintreten, dann spüren sie Leichtigkeit, weil das einfach Teil von mir ist. Es ist, schwere Themen werden auf einmal leichter. Sie trauen sich auf einmal über Dinge zu sprechen, wo sie noch nie vorher drüber sprechen konnten oder wollten oder einfach Dinge einfach anders sind, einfach dadurch, dass ich da bin.
Krass.
Ja, also das durfte ich auch erstmal erkennen. Das hat sehr lange gedauert. Ich dachte immer, es sei normal.
Ja, krass. Aber das ist ja auch so eigentlich das, also das Beste, was du in so einem Coaching mitbringen kannst, ne? Also wenn du das mitbringst, das ist ja eigentlich, also das ist ja wirklich das Allerbeste. Und dann öffnen sich die Menschen und das ist ja auch das, was die brauchen, denke ich mal, oder? Um da wieder zu heilen, um da irgendwo wieder rauszufinden, gehört das, denke ich, auf jeden Fall dazu. Und das ist super wichtig. Ja, richtig, richtig schön. Und
genau.
Wolltest du gerade noch was sagen?
Aber du darfst auch.
Nee, sag ruhig.
von daher, also einerseits, es ist nicht nur der dunkle Deep Shit, der auch Teil dessen ist, ja, sondern es ist auch ganz, ganz viel Freude und die Übungen machen Spaß, die Gespräche machen Spaß. Es ist für mich ganz, ganz doll bereichernd, die Frauen auch zu begleiten auf ihrem Weg, ja. Also ich habe jetzt gerade eine Frau, mit der arbeite ich zum Beispiel seit 8 Monaten zusammen und sie ein ganz anderer Mensch, wirklich ein ganz anderer Mensch als damals. Und das ist so bereichernd und schön zu sehen, okay, ich mache hier eine Veränderung. Ja, ich schiebe keine Excel-Zahlen von A nach B, so wie früher in meinem alten Beruf im Großkonzern, im Management, ja, sondern ich mache hier was mit und für die Menschen. Und das ist halt unglaublich schön. Und gleichzeitig, um deine Frage trotzdem nochmal von der anderen Seite zu beantworten. Klar gibt es Tage, an denen denke ich mir so, was soll denn der Scheiß? Ja, also weniger mit den Frauen, sondern wenn es dann mal wieder an Statistiken geht, wenn man sich dann Statistiken anschaut zum Thema Femizide, ne? Also jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner seine Frau umzubringen in Deutschland. Jeden dritten Tag gelingt das. Ja, wenn man sich solche Sachen anguckt, also da kriege ich das Kotzen. Ja, das sind einfach so Sachen, wo ich immer wieder merke, okay, das sind Zahlen, das sind Dinge, da kocht mir das Blut sehr hoch, wie du merkst, da werde ich dann auch nicht mehr so eloquent sein, sondern das ist einfach was, wo ich merke, so, okay, das ist etwas, was mich so sehr berührt und mich so wütend macht und gleichzeitig, wo ich merke, für viele Menschen sind solche Zahlen, obwohl es ja statistisch erhobene Zahlen sind und das auch nur die Hellziffer ist, also die gemeldeten Zahlen, es ist immer noch für so viele Menschen in Anführungsstrichen Mitte der Gesellschaft absolut surreal. Also, dass so viele Menschen das so ausblenden können, wie ich ja früher auch, das ist da, wo ich dann immer mal wie sitze und mich frage, in was für einer Welt leben wir eigentlich?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil genau das wollte ich auch gerade sagen, aber hast du schon gesagt, das sind ja nur die gemeldeten Zahlen. Man will ja gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist, ne? Das muss echt extrem sein. Und eine Frage, die mir jetzt gerade noch spontan kommt, wie lange begleitest du denn so eine Frau im Schnitt während dem Coaching? Weil du es gerade vorhin gesagt hast, dass diese Frau in 8 Monaten eine hohe Entwicklung hingelegt hat. Wie lang begleitest du denn so jemanden im Schnitt?
Das ist auch wieder eine super individuelle Frage und da kommt es auch wieder total drauf an, was ihre Ziele sind.
Okay.
Ja, also in der Regel, also der Großteil meiner Klientinnen, die sind in, ich sag mal, konventioneller Therapie, was ich auch immer wirklich sehr, sehr, wo ich zu ermutige und sage, such dir auf jeden Fall auch noch eine konventionelle Therapie, weil das ist einfach super gut, das hilft auch in der Alltagsbewältigung auch einfach, weil ja auch super viel hochkommt, aber, und da wird eben meine Arbeit wichtig und auch die von vielen anderen Trauma-Coaches, TherapeutInnen, die zum Beispiel HeilpraktikerInnen etc. sind, die wirklich ganz speziell auf das Thema Trauma spezialisiert sind, weil wir in der, leider die klassischen von der Krankenkasse bezahlten Therapien enthalten selten Trauma. Also tatsächlich die Ausbildung von klassischen PsychotherapeutInnen, egal ob es Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie ist, sie haben in der Regel kein oder super wenig Traumawissen, weil Trauma halt ein winzig kleiner Teil von dem riesengroßen pathologischen Psychologiefeld ist.
Ach, wirklich?
Ja.
Okay.
Mhm. So zumindest aktuell leider die gesellschaftliche Definition. Ich sehe das ein bisschen anders, ja. In meiner Welt liegt Trauma unter ganz, ganz vielen Krankheiten, in Anführungsstrichen Krankheiten, ne? Wir reden ja hier von vom ICD-10, dem internationalen Klassifizierungsmanual, wo die Krankheiten eben definiert sind. Da gibt es genau zwei Krankheiten, die mit Trauma zusammen, also die per Definition mit Trauma zusammenhängen. In meiner Welt ist es so, dass viele andere Krankheiten auch mit Trauma zusammenhängen, sie sich aber eben anders äußern. Beispielsweise Depression, beispielsweise Borderline. Es gibt, ne, dass da ein Trauma erlebt wird, aber das eben anders verarbeitet wird und es eben nicht per Definition eine posttraumatische Belastungsstörung ist, sondern eben was anderes. Ne, und das, deswegen finde ich das so schade, dass dann eben ganz oft an den Symptomen gedoktert wird. Ne, dann arbeiten wir an deiner Depression, dann arbeiten wir an deinem Borderline. Aber eigentlich ist das viel Tiefere, was viel mehr Sinn machen würde, ne, in der Tiefe zu arbeiten, Traumaaufarbeitung.
Okay, wow.
Und,
ja, Wahnsinn. Also würdest du aber auf jeden Fall dann jeder Person, die bei dir im Coaching ist, eben dazu noch empfehlen, eine Psychotherapie nebenher zu machen?
Genau, also ganz grundsätzlich empfehle ich das. Ich habe auch, wie gesagt, wenige Frauen, bei denen das einfach, ja, die selber sagen, sie wollen oder brauchen es nicht.
Okay.
Weil da ist ja dann auch noch ne, auch ein anderes Thema, Vertrauensthema oder vielleicht ist es auch einfach anstrengend, weil man wartet ja in Deutschland im Schnitt 9 Monate auf einen Therapieplatz und dann musst du Glück haben, dass nach den 9 Monaten der Mensch, bei dem du sitzt, dass es auch klickt, ne? Mhm. Das muss ja auch passen. Von daher, also es gibt auch Gründe, auch persönliche Gründe, die eben gegen eine konventionelle Psychotherapie sprechen, aber ich ermutige zumindest immer dazu. Genau, und um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange ich die Frauen im Schnitt begleite, das kommt tatsächlich, also wir besprechen das am Anfang auch immer im Erstgespräch, also ich führe immer ein kostenloses Erstgespräch, wenn die Frauen das möchten, wenn sie nicht quasi einfach ins Coaching reinhüpfen möchten und da schauen wir dann auch immer, was ist denn die Zielsetzung? Ja, also wenn es wirklich darum geht, das Trauma aufzuarbeiten und Ressourcen aufzubauen, also wirklich, ich sag mal, das große Thema, dann empfehle ich wirklich, dass wir uns ein Jahr Zeit nehmen. Also das ist so, das macht einfach Sinn, weil da auch einfach eine langfristige Begleitung dabei ist, weil unser Körper, unsere Seele, also es braucht ja alles Zeit, um sich mitzuentwickeln. Ja, und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es irgendwo ein 6-Wochen-Programm zur Erleuchtung gibt oder
ja.
so was gerade irgendwie so viel in der Online-Welt da ist, sondern unsere Seele braucht Zeit zum Heilen. Ich sage immer, hey, schau mal, wie lange hast du das Trauma mit dir rumgeschleppt?
Ja,
ja, also ich habe also ich persönlich zum Beispiel aus meiner Geschichte, ich habe es 17 Jahre mit mir rumgeschleppt, bevor ich es überhaupt angefangen habe zu verarbeiten, bevor ich überhaupt in Therapie gegangen bin. Wie kann ich glauben, dass das mit einem 6-Wochen-Programm oder in einem halben Jahr irgendwie weg ist? Also selbst ein Jahr ist kurz, ja, aber ich sage immer, komm, wir fangen mal mit einem Jahr an und dann schauen wir, ob du danach mit mir weitergehen möchtest oder ob es zum Beispiel dann was anderes braucht, ja, also man verändert sich ja mit der Zeit, so das ist quasi so das große Ding und dann gibt es aber auch, ich sag mal, kleinere Themen, wenn dann Frauen kommen und sagen, also sie ein ganz, ganz spezielles Anliegen haben, wo sie sagen, ich möchte mit dem Thema Sexualität, beim Sex passiert immer das und das, ich dissoziiere immer, ich möchte daran arbeiten, ich möchte Übungen bekommen und ich möchte, dass das schöner, leichter, einfacher wird mit meinem Partner. Ja, dann arbeiten wir ganz speziell an einem Thema und dann ist es meistens so ein halbes Jahr, Bei vielen, witzigerweise, ist es dann aber so, dass sie merken, irgendwie haben wir jetzt nur an diesem einen Thema gearbeitet und ich habe gemerkt, das hilft mir aber voll. Können wir doch verlängern? Wo ich mich natürlich immer sehr freue.
Ja, das ist auch sehr ein großes Kompliment für dich, ne? Wenn die das dann sagen. Voll. Richtig ja. Schön. Und das mit Zeit, das ist echt so eine Sache. Habe ich vorhin jetzt auch gerade dran gedacht, mit meinen Depressionen. Weil die Menschen, das ist ja auch oft so, wenn man hört, die gehen irgendwie in Therapie, ne? Dann, ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört, so diesen Satz, so nach 5 Wochen, nachdem die dann irgendwie 5 Wochen in Therapie sind, ja, das hilft alles nichts. Mhm. Und wo ich mir dann auch jedes Mal denke und dann das den Leuten auch zum Teil wirklich sage, so, ja, das braucht Zeit. Also ich war ungefähr, ja, 3, 4, naja, an Depressionen erkrankt, würde ich schon sagen, so 6 Jahre, aber so wirklich ganz intensiv. 2 Jahre, würde ich sagen, wo so eine richtige Dunkelzeit war. Und ich habe auch 1 Jahr, würde ich sagen, gebraucht, um da wirklich zu heilen. Und nach einem Jahr ging es mir wieder richtig gut, würde ich sagen. Aber das hat eben auch 1 Jahr gedauert. Und ich glaube, dass das vergessen auch viele oder wollen viele vielleicht auch gar nicht so wahrhaben, dass das Zeit braucht und dass es auch einfach völlig in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen, ne? Dass man da nicht irgendwie sagt, ja, ich will jetzt in 8 Wochen komplett geheilt sein, mir soll es in 10 Wochen bitte blendend gehen. Das ist wahrscheinlich schwierig. Also das braucht alles einfach Zeit. Und gerade eine Frage noch, weil wir jetzt über Frauen gesprochen haben, hast du dann auch männliche Kunden, die sich an dich wenden oder sind das wirklich eigentlich nur Frauen?
Ich habe mich tatsächlich, also da, mit der Frage habe ich mich ganz, ganz lang beschäftigt, wie ich mich positioniere. Also ich bin tatsächlich ganz speziell auf Frauen positioniert. Der Grund ist ganz einfach, weil ich eine Frau bin. Ja, also ich arbeite in meinen Coachings auch viel mit dem Thema Weiblichkeit, viel mit dem Thema Sexualität, Zyklus annehmen, Zykluswissen. Das ist einfach was ich auch als Mensch durchgearbeitet habe, ganz speziell als Frau, was ich nachspüren und mitspüren kann. Und deswegen habe ich einfach gemerkt, ich kann Männern nur bedingt helfen. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, es haben sich schon Männer an mich gewandt, aber ich sage dann auch immer ganz klar, wir können miteinander arbeiten, aber ne, ich bin kein Mann. Bei dem Thema sexualisierte Gewalt, Missbrauch, wird immer auch die Sexualität und das eigene Geschlecht, das eigene Gender wird immer auch mit angegriffen, mit in Anführungsstrichen beschädigt oder berührt. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Teil auch mit aufzuarbeiten. Und den kann ich natürlich nicht fühlen. Klar kann ich da aus Lehrbüchern, ne, und aus Erfahrung von anderen Männern kann ich da sprechen. Aber das sage ich einfach immer vorher und sage ganz klar, ich kann dir bedingt helfen. Wenn du möchtest, können wir mal schauen, wie weit wir kommen und an welcher Stelle du das Gefühl hast, hier brauche ich doch einen Mann oder wen anders. Ja, also ich weiß, andere halten das auch anders, andere machen beide Geschlechter oder sagen, ja, dem Mann hilft es aber total, weil er kann nur mit einer Frau sprechen, weil es zum Beispiel ein Mann war bei ihm. Das ist alles offen. Ich spiele da einfach nur mit sehr, sehr offenen Karten, weil ich weiß, wo meine Kompetenzen liegen und wo vielleicht einfach auch ein anderer Coaching-Kollege oder eine andere Coaching-Kollegin geeigneter wäre als ich.
Okay, alles klar. Ja, und gehen wir jetzt nochmal zurück in deine Kindheit. Also wenn die folgende Frage irgendwie zu viel ist oder sowas und du da nicht drüber sprechen möchtest, dann bitte sag das ruhig offen. Ich würde das auf jeden Fall verstehen. Aber es war einfach eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat, wo ich drüber nachgedacht habe. Und zwar, dir ist alles ja, wie gesagt, als Kind widerfahren und du hast da einfach jahrelang diesen Schmerz so mit dir rumgetragen. Und ich bin mir ganz sicher, dass man das einfach als Außenstehender nicht ansatzweise irgendwie nachempfinden kann, wie ein Kind sich bei sowas oder nach sowas fühlen muss. Und kannst du irgendwie beschreiben, wie man sich als Kind nach einer Vergewaltigung fühlt? Weil man versteht ja wirklich gar nicht, was da passiert. Und das müssen ja sowohl körperlich als auch seelisch unfassbare Schmerzen gewesen sein. Also wie bist du als Kind dann damit umgegangen?
Das ist tatsächlich was viele denken, ne, dass es irgendwie total schmerzhaft und schwierig ist. Aber unser Körper macht ja, der ist ja, ich sage immer, der macht ganz viel Magic. Unser System möchte uns ja am Leben erhalten. Von daher, was in der Regel passiert, was bei mir passiert ist und was auch bei dem Großteil meiner Klientinnen passiert, dass sie dissoziieren. Ja, also Dissoziation ist der Fachbegriff dafür, dass du nicht mehr in deinem Körper bist. Also man spürt nichts. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie mal eine große Verletzung hattest, irgendwie mal einen Beinbruch oder irgendwas, wo man eigentlich meint, es müsste jetzt Hölle wehtun und irgendwie tut es auch weh, aber irgendwie ist man auch nicht mehr richtig da. Ne? Okay. Also so, von daher, es ist eine tiefe Wunde in der Seele gewesen. Ja, also da hat jemand, dem ich vertraut habe, den meine Familie vertraut hat. Also es ist, der Fachbegriff ist Nennonkel. Also wir sind nicht verwandt, aber ich habe ihn eben Onkel genannt, deswegen Nennonkel, hat die Situation eben ausgenutzt. Und das ist tatsächlich der größere Schmerz gewesen, also ein großer Vertrauensbruch. Und alles andere hat der Körper geregelt, also von nichts spüren, nichts mitbekommen, bis hin zu tatsächlich, weil als Kind nimmt man ja das als normal an, was man erlebt. Das heißt, ich dachte, das sei halt normal, das ist jetzt okay, der eine Onkel, der ist halt komisch.
Krass, okay. Also man geht wirklich wie aus dem Körper dann raus und nimmt das gar nicht aktiv wahr, würdest du jetzt so sagen.
Genau.
Wahnsinn. Krass. Und wie war das damals? Also es war ja habe ich vorhin jetzt auch noch nicht erwähnt, aber du hattest es gerade gesagt, das war vielleicht auch nochmal wichtig, dass das ein guter Freund von deinen Eltern war. Und haben deine Eltern irgendwie ansatzweise so mitbekommen, dass du dich verändert hast oder dass irgendwas anders geworden ist? Haben die dich mal drauf angesprochen oder ist denn wirklich während diesen ganzen Vorfällen nie was aufgefallen?
Leider ist denen nichts aufgefallen. Also ich habe mit ihnen auch jetzt eben nochmal als Erwachsene drüber gesprochen. Die Erklärung ist aber auch relativ simpel. Meine Eltern haben ein Restaurant, seit ich in der Grundschule bin schon, und arbeiten dementsprechend 6 Tage die Woche, 12 bis 14 Stunden. Ja.
Okay.
Von daher ist es einfach, also sie waren bei allen Übergriffen gar nicht zu Hause, also nicht anwesend. Und dann, ja, ich habe mich verändert. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Also Kinder verändern sich. Also wenn man die Anzeichen kennt, dann fallen sie einem auf. Beispielsweise Wesenszugsveränderungen, ängstlicher gewesen. Aber ganz ehrlich, stell dir vor, du arbeitest 6 Tage die Woche, 12 bis 14 Stunden. Hast du da Zeit, irgendwie, dass dir auffällt, dass dein Kind sich mehr verändert, als es vielleicht einfach gerade eine ängstliche Phase ist oder vielleicht gerade Pubertät. Ne, also ich kriege die Frage häufig gestellt, ob ich da irgendwie meinen Eltern böse bin oder ob das irgendwie komisch ist. Und ich kann es menschlich so sehr nachvollziehen. Also meine Eltern haben ihr Bestes gegeben und haben diesem Menschen vertraut.
Ja. Aber wie würdest du jetzt sagen, also inwiefern hattest du dich damals jetzt verändert, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen? Also du hast gesagt, du bist ängstlicher geworden.
Genau, also ich war ein super fröhliches und neugieriges Kind und diese Freude ist mir abhanden gekommen, klingt ein bisschen komisch, also ich habe danach immer, also ich war immer noch sehr laut und habe viel gelacht, aber es hat sich nicht mehr angefühlt, als ob es komplett von innen herauskommt, sondern irgendwie auch eine Maske tragen. Ja, irgendwie immer, also ich bin ängstlicher geworden, habe mich nicht mehr getraut, irgendwie im Supermarkt, also ganz oft, wenn ich einkaufen war mit meiner Mama und wir irgendwas gesucht haben, habe ich quasi vorher dann immer die VerkäuferInnen gefragt, wo das steht, das habe ich mich dann nicht mehr getraut. Also ich hatte dann auf einmal mehr Angst, Dinge zu tun, Menschen anzusprechen. Einmal waren wir zum Beispiel auch bei dem Nennonkel zu Besuch und das waren Ferien und dann sind meine Schwestern und ich alleine dort geblieben. Und dann habe ich quasi am nächsten Tag meine Eltern angerufen und Heimweh vorgetäuscht. Ja, ich habe gesagt, ich will heim und ich mag nicht und alles doof. Und ich hatte vorher nie Heimweh. Also ich hätte wochenlang irgendwo und bei irgendwelchen Freunden irgendwas sein können, weil ich war ein sehr, im Deutschen klingt das komisch, aber so selbstverständliches Kind. Für mich war alles sehr entspannt und genau da wollte ich dann weg. Ja, das war quasi so mein versteckter Hilferuf, weil ich konnte ja nicht erklären oder sagen, was der Onkel da mit mir tut.
Ja, aber deinen Schwestern hat der nie was angetan?
Zum Glück nicht, nein.
Okay. Und nur jetzt nochmal, also du hast erzählt, dass, ich habe meine Zunge verknotet. Du erzählst es zwar auch in deinem Podcast, aber es ist nochmal für die Hörer hier, so zur Orientierung, über einen wie langen Zeitraum sprechen wir hier? Also mit den Vorfällen, waren das 3 Jahre, 6 Jahre, über wie langen Zeitraum hatte dir das angetan?
Beim ersten Zugriff war ich irgendwas zwischen 8 und 10 Jahren alt. Das ist, kann ich quasi nicht näher eingrenzen. Ich kann es quasi, viele der Vorfälle kann ich aufgrund von zum Beispiel, wie sah das Umfeld aus, ne? Also in welchem Haus haben wir zu der Zeit gewohnt, in welchem Raum war das, wie waren die Möbel gestellt. Also irgendwie ändert man sich ja manchmal an irgendwelche Anker. Und da weiß ich eben, dass ich irgendwas zwischen 8 und 10 Jahren alt war beim ersten Übergriff. Und beim letzten Übergriff war ich 14.
Okay, und wann hast du dich dann zum allerersten Mal jemandem anvertraut? Also wann hast du das allererste Mal einem Menschen davon erzählt?
Relativ früh, also ich glaube, es war sogar schon nach dem zweiten Übergriff. Also das war irgendwann in dem Alter zwischen 8 und 10. Da habe ich meiner damals besten Freundin versucht, es zu erzählen. Das Spannende ist, Kinder fallen in der Regel nicht mit der Tür ins Haus, was ich mittlerweile von der Kinderschutzexpertin Sonja Howard gelernt habe, sondern Kinder testen an. Ja, also Kinder probieren einfach erstmal was Kleineres und schauen mal, wie die Person darauf reagiert. Und jedes Mal, wenn quasi die Person positiv reagiert, erzählt sie mehr und erzählt sie mehr. Deswegen immer ganz, ganz wichtig auch hier der Aufruf, also wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr mit Kindern in Kontakt seid, Kinder erfinden nichts. Also nichts, was mit sexualisierter Gewalt zu tun hat. Das ist nicht Teil des Kinderhirns. Also sobald Kinder etwas erzählen, haben sie es entweder selber erlebt oder gesehen oder von wem anders erzählt bekommen. Das war für mich nochmal ein riesen, riesengroßer Gamechanger, als ich das von der Kinderschutzexpertin erzählt und verstanden habe.
Ach,
Ja,
krass.
und so, das heißt, ich habe mich damals meiner besten Freundin anvertraut. Die war aber ja natürlich selber nur irgendwas zwischen 8 und 10. Und ich habe auch nur was super Kleines erzählt, nämlich, dass der Nennonkel mich an der Brust berührt hat. Und das war für sie, ja, also sie erinnert sich auch heute nicht mehr an die Situation, was logisch ist, weil das ja für sie quasi irgendwas winzig Kleines war. Für mich war das ja ein Riesenmoment, das zu erzählen, obwohl ich es ja nicht erzählen durfte. Sie hat mir ja nicht geglaubt, wäre zu viel, aber sie hat quasi gesagt, ach, vielleicht ist das aus Versehen passiert. So, ne? Und das war für mich der Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn schon meine beste Freundin mir nicht glaubt, dann wird mir auch kein anderer glauben. Und dann habe ich ganz, ganz lange geschwiegen.
Okay, also das war dann auch der Grund, warum du es niemandem in deiner Familie gesagt hast, weil du dann irgendwie gedacht hast, die würden dir nicht glauben oder...
Die Situation mit der Freundin, das wäre hart, wenn ich sagen würde, das war der Grund. Aber es war quasi eine Bestätigung meiner Annahme, dass man mir eh nicht glauben würde. Der Hauptgrund war, ja, wenn man es als Hauptgrund nennen will, tatsächlich, man nennt es so schön in der Psychologie, ein Schweigegebot oder ein Schweigegelübde. Also der Täter hat quasi genau nach Lehrbuch das getan, was typischerweise Täter tun, nämlich eine Täter-Opfer-Umkehr, und hat mir gesagt, ich darf es niemandem erzählen, sonst bekomme ich ganz viel Ärger. Ich darf es niemandem erzählen, sonst komme ich ins Gefängnis. Sonst haut mich meine Mama. Sonst hat mich meine Mama nicht mehr lieb.
All das
Ja,
hat er
also
gesagt.
all das hat er gesagt wortwörtlich, also übersetzt aus dem Vietnamesischen. Und als Kind sind Erwachsene für einen Götter. Als Kind glaubt man im Erwachsenen das, wenn er sowas sagt, ne?
Ja, absolut. Und eine Frage, die mir jetzt auch gerade noch spontan kommt, weil du gesagt hast, dass seine Eltern so viel arbeiten waren, wie kam es, dass er dann immer bei euch zu Hause war?
Das war, also andersrum, ich bin in einer, ja, vietnamesischen Community groß geworden, klingt ein bisschen komisch, aber also meine Eltern sind aus Vietnam, und im vietnamesischen Kreisen ist es so, dass man tatsächlich sehr, sehr eng miteinander ist. Also Freundschaften sind quasi auch so gut wie Familie. Okay. Und dadurch, dass viele Vietnamesen Restaurants haben oder irgendwie anderweitig selbstständig sind und arbeiten, weil sie mit ihren Qualifikationen, die hier so nicht anerkannt worden sind, damals in den 90ern quasi keine andere Wahl hatten, außer eben ein Restaurant, Imbiss, sonst was zu führen, sind halt viele ja quasi in solche Berufe gegangen und haben sich dann, wenn sie zum Beispiel frei, also wenn sie irgendwie Urlaub gemacht haben oder die Kinder Sommerferien hatten und die dann eine Woche zugemacht haben, die Läden, dann sind die sich quasi besuchen gefahren. Ja, und so war das dann eben bei uns auch, dass er dann mit seinen Kindern, teilweise mit seiner Frau, dann bei uns eben zu Besuch war über, keine Ahnung, ein paar Tage oder eine Woche.
Ja, okay. Gut, das hatte mich jetzt gerade nur vorhin so ein bisschen gewundert, ne? Also wieso der dann so oft bei euch zu Hause war. Und als du älter geworden bist, hast du ja auch im Podcast erzählt, dass du dich unglaublich viel beschäftigt hast, also eigentlich von morgens bis Mitternacht so gefühlt busy warst, und hast ein duales Studium gemacht, warst Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung, hast Sport gemacht, hast deine Tage ja wirklich komplett durchgeplant, um ja, um einfach nicht zur Ruhe zu kommen, so wie ich das verstanden habe, weil du Angst hattest, wenn du zur Ruhe kommst, dass dann Dinge wieder an die Oberfläche kommen. Und da war so mein Gedanke, wusstest du denn zu dem Zeitpunkt, was es ist, das du verdrängst? Oder wusstest du nur, dass du irgendwas verdrängst? Oder wusstest du das gar nicht? Also, dass du dich so viel abgelenkt hast. Also, wusstest du, dass es einen Grund gibt? Oder wenn ja, wie gesagt, wusstest du denn, welchen Grund es gibt? Oder war dir das überhaupt nicht bewusst?
Ich habe, um das auch nochmal klarzustellen, ich habe keine Amnesie gehabt. Mhm. Also ich erinnere mich schon immer an alles, was passiert ist. Ich habe ein Bild in meinem Kopf, wo ich quasi den Großteil meines Lebens die Erinnerungen in so einen Schuhkarton gepackt habe und die ganz, ganz weit oben irgendwo auf dem Dachboden sind. Also es ist nicht so, dass mich die Bilder, die Erinnerungen tagtäglich heimgesucht haben, aber auch nicht so, dass ich es nicht mehr wusste. Also es gibt viele Frauen, auch bei mir im Coaching teilweise, die keine oder kaum Erinnerungen an das Erlebte haben. Das war bei mir nicht so. Keine Ahnung warum, aber mein Organismus hat irgendwie beschlossen, nö, die behalten war, ne? Oder die schließen wir nicht weg. Von daher, mir war immer klar, dass es das Thema gibt. Mir war nicht klar, dass ich davor weggelaufen bin. Ich habe mir ganz, ganz lange eingeredet, dass das in Ordnung ist. Also ich habe mir eingeredet, das ist schon so lang her und ach, das kann ich ja jetzt eh nichts mehr gegen tun und ich mache einfach das Beste aus meinem Leben. Habe auch ganz lang, ich nenne sie bei mir in der Arbeit immer Traumamuster. Ja, also es gibt einfach sehr, sehr auffällige Muster, die Frauen zeigen, wenn sie ein Trauma erlebt haben, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Zum Beispiel eben entweder diese absolute Übererregung, also man nennt sie Hypervigilanz oder Hyperarousal im Englischen, wo sie eben so in dieses absolute, ja, burnoutige Verhalten gehen, wo sie einfach so wie ich von morgens bis abends keine ruhige Minute, Sekunde haben, weil ihr ganzer Organismus einfach vollkommen übererregt ist. Ja, also man hat immer das Gefühl so, boah, der Mensch hat Energie ohne Ende, aber also einerseits hat der Mensch die, weil das quasi diese sogenannte Trauma-Energie ist, also das ist der traumatische Stress, der im Körper in den Zellen feststeckt, also das ist jetzt auch kein ESO-Sprech, sondern das ist tatsächlich auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen und da gibt es super, super spannende und tolle Studien zu, dass diese Trauma-Energie in Form von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, also dass diese ganzen Stresshormone einfach viel zu hoch im Körper von Menschen drin sind, die Trauma erlebt haben. Und dadurch haben sie eben immer das Gefühl, unruhig zu sein. Dadurch haben sie das Gefühl, dass sie Dinge tun müssen, weil da ist ja quasi so viel Bewegungs- und Aktivitätsenergie in ihrem Körper drin. Mhm. Und genau, und bei mir war dann eben genau das so, dass ich dann einfach dachte, naja, so bin ich eben. Ich habe halt einfach viel Energie und ich muss irgendwie ganz viel tun, weil sonst wird mir ja langweilig.
Okay, aber du hast es jetzt nicht irgendwie direkt in Verbindung gebracht mit dem Erlebten?
Nee, gar nicht.
Okay, ja, krass, dass man sich dann wirklich so, du hast dich ja wirklich dann bis zum Burnout komplett verausgabt, ne? Also, dass er wirklich über Jahre lang hinweg ständig dich abgelenkt. Und wie kam es dann? Also, hattest du auf einmal eines Tages, war dann wirklich so, wo du gemerkt hast, jetzt geht gar nichts mehr, oder wie war das?
wo fange ich da an? Der Burnout war Teil der PTBS. Ne? Also ich dachte, es sei, erstmal dachte ich so, ja, okay, dann halt Burnout, aber dann habe ich eben mit der Zeit verstanden, okay, es ist einfach ein Symptom von der PTBS, von, okay, jetzt ist alles zu viel. Von daher, es ist durch die Anzeige und durch den Beginn meiner Therapie, ich habe vorher nie, also ich habe das quasi alles innerhalb von 1-2 Wochen, ging es Schlag auf Schlag von meiner Entscheidung, ich möchte den Mann anzeigen, bis hin zur Anzeige, bis hin zu meinem Erstgespräch bei meiner Anwältin, bis hin zum Erstgespräch bei meiner Therapeutin. Ja, also ich habe super, super viel Glück gehabt, dass das bei mir alles so glatt gelaufen ist und ich da so schnell Unterstützung gefunden habe. Und dann habe ich noch ziemlich genau 2 Monate arbeiten können, bis alles zu viel war. Also durch den Beginn der Therapie, durch das darüber sprechen, durch die Anzeige bei der Polizei und da nochmal das drüber sprechen, war es einfach, hat es einfach meinen Organismus vollkommen überfordert, da noch irgendwas anderes zu tun, außer zu liegen. Ja, also ja. Ich bin wirklich, also meine Kollegen und Kolleginnen haben das auch mitbekommen, dass ich wirklich rapide von der Leistung her abgesunken bin. Ich bin immer später zur Arbeit gegangen, ich bin immer früher heimgekommen. Ich hatte irgendwann auch Flashbacks auf Arbeit, dass ich dann irgendwie im Meeting aufgesprungen bin und aufs Klo gerannt bin, weil ich nicht vor meinen Kollegen heulen wollte.
Ach krass.
Zumindest Kollegen aus anderen Teams. Mein Team wusste Bescheid.
Die wussten, und ich hatte volle Rücken.
Okay. Ich habe relativ früh, also ich habe ein sehr, sehr kleines, tolles Team gehabt. Also wir waren quasi eine Stabsstelle von der Geschäftsführung. Mit meinem Chef waren wir nur 6 Leute. Ja. Und dadurch ist das nochmal anders und sehr viel familiärer und vertrauter. Und ich habe wirklich nach und nach meinen Chef und mein gesamtes Team eingeweiht, was bei mir jetzt los ist, und habe volle Rückendeckung bekommen. Also die haben mir Arbeit ohne Ende abgenommen. Keiner hat was gesagt, wenn ich dann mal um 10 gekommen bin und um 1 wieder gegangen bin.
Wow,
das war, ja, also da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich da nie den Druck hatte.
Ja, wow.
Mhm.
Und jetzt nochmal auf die Anzeige zurück, um auf die Anzeige zurückzukommen. Was war denn so bei dir der Knotenpunkt, dass du gesagt hast oder dass du dich beschlossen hast, ihn anzuzeigen? Ich erinnere mich, in einer deiner Podcast-Folgen hast du, also korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, aber habe ich irgendwie in Erinnerung, dass du eines Morgens oder nach irgendeinem Albtraum oder sowas, glaube ich, im Bad standest oder dann irgendwie zu deinem Freund gesagt hast, so, ich habe keinen Bock mehr, so, dass ich darunter leide. Und ich zeige ihn jetzt an. Wie alt, wie gesagt, warst du, als du ihn angezeigt hast, und wie kam es, dass du diesen Entschluss gefasst hast? Weil ich glaube, das ist ja, du meintest, ab dem 18. Lebensjahr noch 10 Jahre, also bis 28, und danach verjährt das, richtig?
Es kommt darauf an. Genau, also vorweg zum rechtlichen Teil. Ich bin keine Anwältin, ich mache keine Rechtsberatung. Es kommt tatsächlich, und das ist so ein bisschen shitty, es kommt wirklich darauf an, wann die Tat geschehen ist, weil ein Mensch kann ja nur für das geltende Recht zu der Zeit verurteilt werden. Das heißt, wir haben auch mehrere Rechtsreformen gehabt, auch tatsächlich zum Thema Sexualstraftaten. Deswegen kommt es wirklich darauf an, wann die Tat passiert ist, wie alt man war und wie schwer die Tat war. Deswegen, also ich bekomme wirklich oft Anfragen von Follower, gerade Followerinnen, die dann zum Beispiel fragen, ja, du Mai, kannst du mir sagen, was das für eine Tat war? War das jetzt Missbrauch oder war das Vergewaltigung? War das jetzt, ne, dies oder jenes, wo ich sage, das kann und darf ich so nicht beantworten, und also das liegt überhaupt nicht im Rahmen meiner Fähigkeit. Und dann eben auch die Frage nach der Verjährung. Bei mir im ganz speziellen Fall, ja, also ich, der Missbrauch ist bei mir passiert zwischen 99 und 2005, und ich war minderjährig. also Minderjährigkeit ist auch nochmal super wichtig. Und es war eben Vergewaltigung in Missbrauch in Tateinheit mit Vergewaltigung. I know a lot of Rechtssprech, wie gesagt, deswegen, das sind ganz, ganz viele Einzelthemen, Punkte, die man eben beachten muss. Und da ist es dann eben so, dass man bei Minderjährigen sagt, dass die Verjährung erst ab dem 18. Lebensjahr beginnen darf, weil sie ja vorher gar nicht mündig sind.
Okay.
Und dann bei dem Thema eben plus 10 Jahre. Das heißt, ab dem 18. Lebensjahr plus 10 Jahre, ich hätte quasi bis zu meinem 28. Geburtstag Zeit gehabt, ihn anzuzeigen. Ich habe ihn angezeigt mit 25. Also ich hatte noch etwas Zeit, wo ich sehr, sehr froh drum war, dass ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mir Hilfe zu holen, hatte ich nicht mal eine Ahnung, ob es verjährt ist oder nicht. Und ich hatte nicht die Kraft und die Muße, es zu googeln, weil ich Schiss hatte, zu erfahren, dass es verjährt ist. Und ich hatte Schiss zu erfahren, dass es nicht verjährt ist.
Also vor beidem Angst.
Ja, ja, weil ich nicht gewusst hätte, was ich tun sollte.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie kam es dann dazu, dass du beschlossen hast, so, und jetzt reicht's, jetzt zeige ich ihn an?
Da hast du den Podcast auf jeden Fall super gut in Erinnerung und da auch ein ganz, ganz großes Lob an dich, Sarah, dass du da so viel tolle Recherchearbeit reinsteckst und dir ganz viele meiner Podcast-Folgen angehört hast und da schon ganz viel Wissen hast. Das finde ich wirklich super schön. Danke dafür. Genau, also bei mir hat es sich sukzessiv entwickelt, aber um auf den Moment zu sprechen zu kommen, den du gerade erwähnt hast, genau, das war so der große Moment bei mir. Ich bin schweißgebadet, aufgewacht, es war ein Novembermorgen, kalt, also ja, so ähnlich wie wir jetzt gerade Jahreszeit haben, ziemlich genau vor 4 Jahren. Bin ich montags morgens aufgewacht, beziehungsweise irgendwann mitten in der Nacht, das war, keine Ahnung, 4:30. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch, deswegen, das war für mich mitten in der Nacht und hatte mal wieder einen Albtraum, hatte das Gesicht von dem Typen quasi eine Nasenspitze von mir entfernt vor Augen und bin damit aufgewacht, schweißgebadet, Tränen und bin dann quasi aufs Klo geschlichen mit meinem Handy, weil mein Freund noch geschlafen hat. Und saß dann da auf dem Klo und habe dann eben auf einmal so eine große Wut und so einen Lebenswillen gehabt, wo ich gesagt habe, boah, was soll denn der Dreck, ja? Also warum habe ich Albträume? Warum schäme ich mich? Warum habe ich Angst vor ihm und davor, dass andere erfahren, was mir passiert ist? Weil ich habe nichts falsch gemacht, verdammte Kacke, ja? Also ich bin nicht diejenige, die Angst haben sollte. Ich bin nicht diejenige, die sich schämen sollte. Und habe dann eben aus dieser großen Wut und Abgrenzungsenergie habe ich dann mir Hilfe beim Weißen Ring geholt. Also
das war doch das, wo der Typ dann noch Herr Weiß hieß, ne?
Ja, oh Gott, der Herr Weiß vom Weißen Ring. Ich dachte, das wäre ein Deckname, echt.
Da musste ich auch echt lachen bei einer Podcast-Folge, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Krass, okay.
Genau, da habe ich mir dann eben, und das kann ich auch jedem und jeder empfehlen, wer gerade zuhört, sich da, also entweder dort über einen Weißen Ring, das ist eine Opferschutz- oder Hilfsorganisation, wobei die eben, die sind spezialisiert auf Opfer von Straftaten, also egal von was, ja, also da kann sich auch die Omi melden, der die Handtasche geklaut wurde.
Okay.
Von daher, das ist nicht so super spezialisiert auf Missbrauch, aber zumindest schon mal auf Straftaten. So, es ist halt ein Verein und die haben halt eine große ehrenamtliche Struktur. Es gibt gute und nicht so gute Ehrenamtliche, wie in jedem Verein. Ja, also ich möchte hier nichts durch den Kakao ziehen, aber einfach ermutigen, wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, heißt es nicht, dass das alle so sind. Und andersherum gibt es ganz, ganz viele tolle, positive Erfahrungen, die ich auch berichtet bekommen habe von Klientinnen oder auch von Followerinnen. Eine andere Möglichkeit, von der ich damals nicht wusste, die ich aber heute von Herzen gerne weiterempfehle, weil ich da tatsächlich nur positives Feedback zu bekommen habe, sind die Hilfstelefone. Also es gibt ein Hilfetelefon für Menschen, die ganz speziell sogar für Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Also einfach mal eingeben, Hilfetelefon, Frauennotruf. Da gibt's, die sind halt bundesweit verfügbar. Manche Telefone haben irgendwie bestimmte Öffnungszeiten, andere haben sogar 24/7 offen. Ich kann euch jetzt die Nummer nicht durchsagen, die kann ich mir nie merken. Aber das ist zum Beispiel was mir damals geholfen hätte, wo ich zum Beispiel auch hätte anrufen können und wollen, wenn ich davon gewusst hätte. Deswegen gebe ich das immer heute sehr, sehr gerne weiter und sage, da sitzen wirklich ausgebildete Menschen, also da sitzen wirklich TherapeutInnen, Sozialpädagoginnen.
Ach, krass, echt?
Also das sind wirklich Fachkräfte, also nicht so, also die haben auch Ehrenamtsstrukturen, aber auch Menschen, die bezahlt werden, aber es sind halt wirklich Fachkräfte, die voll dafür ausgebildet sind und die dann einem zum Beispiel auch Infos geben können oder wo man, wenn nicht gerade Corona ist, wo man zum Beispiel auch hinkommen kann, wo man Termine machen kann, um das nicht am Telefon besprechen zu müssen, aber können, ja, um da einen Menschen vor sich sitzen zu haben. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Hilfsmöglichkeiten. Genau, und ich habe damals eben, weil ich nur den Weißen Ring kannte, mich einfach an den Weißen Ring gewendet und da dann halt eine E-Mail hingeschrieben.
Und wie lief das dann ab? Also du hast nicht angerufen, sondern eine E-Mail hingeschrieben?
Genau, weil montags morgens um 4:30 ging das halt nicht mit Anrufen. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben und einfach relativ kurz und knackig halt gesagt, dass es um einen Fall von sexuellem Missbrauch geht, der aber schon viele Jahre zurückliegt, ich minderjährig war und ich gerne Beratung hätte. Also ich einfach nur gesagt, ich hätte gerne Beratung, Hilfe. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, ob Verjährung da ist oder nicht. Und
die haben dich dann angerufen oder wie?
Ich glaube, ich habe eine E-Mail zurückbekommen. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen und dann haben wir quasi einen Termin ausgemacht und dann ist der Herr Weiß vom Weißen Ring zu mir nach Hause gekommen.
Ach echt, ist zu dir nach Hause gekommen?
Der ist zu mir nach Hause gekommen. Krass, okay. Also man hätte sich auch auf einem irgendwie in einem Café oder so treffen können. Also die sind da schon sensibel, aber ich wollte halt, also ich wollte, dass das zu Hause ist, dass ich da nicht noch irgendwie, ne, dass da nicht noch irgendwie Leute zuhören oder so. Und da war ich ja noch in einem ganz anderen State als heute.
Und der hat dir dann quasi erklärt, wie du vorgehen solltest.
Genau, oder eher wie ich vorgehen kann. Also das war zum Beispiel, also einerseits war es super cool, dass er zu mir heimgekommen ist, andererseits war das ein, ich muss es leider so sagen, alter weißer Mann. Also das war ein Rentner. Okay. Und ich denke mir so, boah Leute, ich habe euch in der Mail geschrieben, dass ich Missbrauch erlebt habe, dass ich eine junge Frau bin und dann schickt ihr mir einen alten weißen Mann, seriously.
Ja.
Aber das muss man auch wieder verstehen, Ehrenamtsstrukturen. Ja, es gibt einfach bestimmte Ehrenamtler und Amtlerinnen, die dann eben für bestimmte Bereiche zuständig sind, also für Wohnbereiche. Und dann war das halt einfach so. Aber das war für mich zum Beispiel was, wo ich heute sagen würde, oder wo es auch für mich damals schon eher unangenehm war, so, boah, das hätte man anders regeln können. Okay. Aber gut, alles Ehrenamtliche, das muss man auch immer wieder sehen.
Ja.
Genau, und ich habe auch damals tatsächlich auch einen Freund gebeten, mit dabei zu sein, weil ich das nicht alleine machen wollte, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich viel vergessen werde oder irgendwie nicht richtig aufnehmen kann, weil es eben ja auch eine schwierige Situation ist. Okay. Und ich da dann zum ersten Mal irgendwie mit einem wildfremden Menschen drüber gesprochen habe, ne? Und der hat mich dann aufgeklärt und hat mir dann gesagt, dass ich noch anzeigen kann, dass es noch nicht verjährt ist und hat mir dann quasi Möglichkeiten aufgezeigt und hat mir ganz ohne Druck halt gesagt, wie und wo ich mich hinwenden muss, an welche Polizeistation, was ich da genau sagen soll. Das gebe ich zum Beispiel auch super, super gerne. Das war zum Beispiel was super hilfreich war, was ich gerne an alle, die gerade zuhören, mitgebe. Allein deswegen lohnt sich zum Beispiel schon ein Termin beim Weißen Ring, weil der Weiße Ring einfach sehr, sehr gut darüber informiert ist, über euch lokal, wer wofür zuständig ist, welche Kriminalpolizei oder wo die Kriminalpolizei bei euch sitzt. Lauft nicht einfach nur zur nächsten Polizeistation und sagt, ich möchte hier mal was anzeigen. Weil, das habe ich leider auch schon von vielen meiner Klientinnen und Followerinnen gehört, dass das dann ganz viel anderen Scheiß hinter sich hergezogen hat. Weil wenn du auf der falschen Polizeiwache bist, kann es sein, dass du deine ganze Geschichte erzählst und dann kriegst du am Ende, aber wir sind übrigens gar nicht die Kripo, wir fahren sie jetzt zur Kripo und dann darfst du es nochmal erzählen.
Nein, oh, wow, okay, das ist ja auch das allerletzte, was man haben will.
Genau, ja, und von daher, große Empfehlung, sich informieren, wo gebe ich die Anzeige auf. Da weiß der Weiße Ring zum Beispiel super gut Bescheid. Der hat mir sogar die Adresse gesagt und gesagt, gehen Sie dahin und sagen Sie. Ja, und das habe ich wortwörtlich so gesagt und das ist bei mir immer noch sehr, sehr eingebrannt. Hallo, mein Name ist, ich möchte einen Fall von sexuellem Missbrauch Minderjähriger anzeigen. Das Opfer bin und war ich. Der Fall ist 17 Jahre her. Ja, und dann sitzt der nette Beamte da vor einem erstmal mit runterfallender Kinnlade, ja, weil der Typ vor mir hatte einen Handydiebstahl angezeigt.
Ach, ja gut, das ist ein bisschen was anderes.
Genau, aber das ist halt eine Polizeistation und von da an wurde ich natürlich auch ganz anders behandelt. Also ich habe dann ich habe dann auch direkt gesagt, ich würde gerne mit einer Beamtin sprechen. Okay. Ja, also ich möchte mit einer ausgebildeten Beamtin sprechen. Und man kann sich was wünschen. Klar, es ist kein Wunschkonzert, kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber ich habe von vielen gehört, die mit, ich sag mal, diesem Selbstbewusstsein, mit diesem Mindset reingegangen sind und gesagt haben, so und so schaut's aus und ich würde bitte gerne. Dass das möglich gemacht wird oder werden kann. Und dass dann teilweise auch irgendwie gesagt wird, heute ist leider niemand mehr im Haus, würden Sie bitte morgen wiederkommen. Ja, das ist auch alles möglich. Meistens wird am Tag, wenn du quasi kommst, wird quasi Anzeige erstattet, also wirklich nur die Anzeige, quasi eine Erstaufnahme. Und dann wirst du nochmal eingeladen zu einem richtigen, einer richtigen Vernehmung.
Ach krass, okay. Ja, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, nochmal ein bisschen genauer über das Thema Anzeige zu sprechen. Ich finde das nämlich super, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe das ja selber hinter mir. Also ich habe ja letzten Sommer in Hamburg auch jemanden angezeigt, den ich nicht kannte, der mich auf dem Nachhauseweg verfolgt hat und dann angegriffen hat. Und ich ja auch Gott sei Dank noch einen Zeugen hatte, also meinen Nachbar, der dann auch mit zur Polizei kam und auch ausgesagt hat. Und ich finde, so eine Anzeige, also meins war ja echt so Peanuts im Vergleich zu dem, was dir passiert ist. Und trotzdem hat mich das, ich weiß das noch, als wäre es gestern, ne? Also ich habe das noch so, ich kann das Gefühl noch so gut abrufen, wie viel Kraft es mich gekostet hat, da diese Aussage zu machen. Das hat, das war ja zeitlich gesehen nicht lang, ne? Also wann ist das passiert? Irgendwie nachts um 2 oder um 3 und das Ganze, ja, das ist ein Vorfall von insgesamt, sagen wir mal, 10 Minuten oder sowas, vom Bus bis nach Hause, was da passiert ist. Und ich saß da trotzdem ewig, also ich habe die Anzeige, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lang das war, aber ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, schon 1,5 Stunden mindestens, eher 2 eigentlich, wo ich da saß und das erzählt habe und das ist ja unfassbar aufwendig. Ne? Man muss das ja bis ins letzte Detail erzählen, meistens dann auch sich wiederholen, weil die dann nochmal irgendwas fragen und irgendwie super langsam da mittippen. Und dann musst du das nochmal erzählen und nochmal erzählen und nochmal erzählen. Und ich dachte mir auch so, meine Fresse, also das hat ewig gedauert und ich war danach wie überfahren. Ne? Also ich war wirklich so, okay, ciao, ich kann ins Bett, ich kann gar nichts mehr. Ich war körperlich, also meine Kräfte waren komplett weg, ich war richtig durch. Und da habe ich mir einfach gedacht, so, wenn das bei mir schon so extrem war und auch so lange auch gedauert hat, habe ich mich gefragt, bei einem Vorfall wie bei dir, der über Jahre hinweg ging, wie lief denn da die Anzeige ab? Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du dich da jetzt einmal hingesetzt hast und das, sage ich mal, 3-4 Stunden irgendwie runtererzählt hast und dass es so war. Also ich kann mir fast vorstellen, dass du das auf mehrere Tage hast irgendwie aufteilen müssen. Oder wie genau lief das ab und warst du alleine da oder hattest du jemand dabei? Und vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, wie das genau ablief.
Voll gerne. Auch da wieder vorweg, es gibt auch wieder andere Möglichkeiten. Also ich erzähle jetzt mal, wie es bei mir war und dann aber auch Dinge, die ich ja jetzt erst eben gelernt habe von anderen oder auch im Gespräch auch mit BeamtInnen oder auch JuristInnen. Also bei mir war es so, ähnlich wie du es beschreibst, ich habe, also der erste Tag war, ich zeige an. Ja, und dann wurde meine Anzeige zu Protokoll genommen. Das hat aber nicht lange gedauert, weil ich da quasi nur kurz und knapp was erzählen sollte, damit es aufgenommen ist. Dann habe ich 1-2 Wochen später die Einladung gehabt für die ausführliche Vernehmung. Die hat bei mir ähnlich wie bei dir 3 Stunden gedauert. Und ja, die Frau, also die Beamtin war super, super lieb. Die war Es war auch in einem Wohnhaus, also es sah quasi aus wie ein normales Wohnhaus, was irgendwie ganz goldig war. Das war eine Beamtin, die normalerweise auch eher Kinder vernimmt. Also es war eigentlich ganz cool gemacht, weil sie war in Zivil, was mir halt was super entspannend, also entspannend gewirkt hat, war. Mhm. Ne? Und das Büro sah halt aus wie ein stinknormales Büro. Ich hatte damals dabei meinen Freund. Man darf immer jemanden mitnehmen, da einfach nochmal zur Info an alle, die zuhören, weil manchmal wird einem das von der Polizei verwehrt. Du darfst auf jeden Fall jemanden mitnehmen. Egal, ob es dein Rechtsanwalt, Rechtsanwältin ist, ob es jemand vom Weißen Ring ist, ob es jemand vom Frauennotruf ist oder eben erlaubt, auch einfach, krass. Das ist erlaubt, du darfst jemanden mitnehmen, es darf aber auch einfach jemand aus deinem Freundesbekannten- oder Familienkreis sein. Was man aber wissen muss, ist, dass die Person, die mit reinkommt, dann als Zeuge, als Zeugin nicht mehr geladen werden kann.
Ah, okay.
Weil die kennt ja deine komplette Aussage, und zwar deine komplette Aussage.
Hm.
Deswegen, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das war mir damals nicht klar, dass mein Freund dann nicht mehr geladen werden kann, weil es gibt sogenannte, das weiß ich jetzt auch erst im Nachhinein, es gibt sogenannte Hörensagenzeugen. Ja, das sind Zeugen oder Zeuginnen, die zwar nicht bei der Tat dabei gewesen sind, logisch war mein jetziger Freund nicht bei der Tat dabei, aber er war mit mir zusammen und kennt dementsprechend einerseits meine Geschichte, zumindest wie ich sie ihm erzählt habe, und kann berichten, wie es mir geht und ging. Ja, und manchmal lädt die Polizei, gerade bei solchen Themen, wo es logischerweise keine Zeugen gab, Hörensagenzeugen ein, um zum Beispiel auch einfach die Glaubwürdigkeit des Zeugen, der Zeugin, also um die Glaubwürdigkeit des Opfers zu überprüfen.
Mhm.
Ja? Oder überprüfen klingt jetzt hart, aber teilweise auch zu bestätigen. Ja, also um einfach der Staatsanwaltschaft mehr Futter zu geben, zu sagen, schau mal, da ist jemand anders, die erzählt genau das Gleiche und die bestätigt, dass die Mai im Juni 2025 voll zusammengebrochen ist. Ja, also so ganz platt gesagt. Und jemand, der die mit reinkommt, fällt halt dann als geladene Person raus.
Okay.
Bei mir war es wie bei dir, dass ich erzählt habe und dann die Beamtin mitgetippt hat. Und dann musste ich immer wieder Pause machen zwischendrin, damit sie mittippen kann.
Mhm.
Und ja, ganz am Ende habe ich dann den Ausdruck bekommen. Es waren 8 Word-Seiten, DIN A4, die ich dann gegenlesen musste. Und ich denke mir so, also im Nachhinein denke ich mir so, boah, wie untraumasensitiv ist das, ja. Also man wird quasi volle Kanne retraumatisiert. Im Fachsprech nennt man das übrigens Sekundärtraumatisierung. Die Primärtraumatisierung ist das, was einem passiert ist. Die Sekundärtraumatisierung, wenn man zum Beispiel vor Gericht oder auch bei der Polizei das alles nochmal erzählen kann, darf und muss.
Mhm.
Ja, man wird volle Kanne traumatisiert und muss dann das Geschriebene nochmal gegenlesen. Dann darf man quasi korrigieren. Also ich konnte dann noch Sachen sagen, so das stimmt nicht oder da haben sie was falsch aufgeschrieben oder ah, da ist ein Rechtschreibfehler. Und dann musste ich das unterzeichnen. Und mit meiner Unterschrift habe ich dann gesagt, das stimmt, was da steht. Ja, und heute mit all meinem Fachwissen zum Thema Trauma, also ich habe ja... Also ich bin ja nicht nur Coach, weil ich das erlebt habe, sondern ich habe ewig viele Fortbildungen gemacht. Ich habe Ausbildung gemacht als, also ich bin Coach in NLP, in Hypno, ich bin Hypno-Coach. Ich habe super viele Trauma-Fortbildungen gemacht in Somatic Experiencing, einer körperorientierten Traumatherapie, Psychotherapie, also wirklich ein riesengroßes Feld, und wo ich heute drauf schaue und sage, das ist einfach super unverantwortlich und ein Mensch, der quasi eigentlich gerade komplett im Retrauma drin ist, ist eigentlich nicht fähig, da etwas zu unterschreiben.
Ja.
Ja, also diese Unterschrift dürfte in meiner Welt überhaupt nicht gültig sein, weil der Mensch in dem Moment überhaupt nicht unterschriftsfähig ist.
Ja.
So. Aber so ist leider aktuell der Prozess. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, nämlich, dass man sich eine Videoaufzeichnung wünscht oder zumindest eine Tonbandaufnahme. Ja.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Also, dass die jetzt dann gar nicht mitschreiben, sondern dass das nur aufgenommen wird, oder wie?
Genau.
Ah,
weil, das wusste ich auch dann, nicht. Genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder wird quasi nur der Ton aufgenommen und dann transkribiert das im Nachhinein halt jemand.
Okay.
Das ist aber natürlich viel teurer, weil wenn die Beamtin mit mir 3 Stunden im Raum ist und das in den 3 Stunden ja auch schon runtergeschrieben hat, dann ist das natürlich viel günstiger, als wenn sie die Arbeit mit mir macht, die aber für uns als Opfer viel schneller geht. Und im Nachhinein aber jemand noch, keine Ahnung, 6 Stunden da dran sitzen muss, weil das Transkribieren ja doch einiges an Aufwand und Arbeit
Und das
ist.
hättest du dann zahlen müssen, oder wie?
Nee, muss man nicht, aber es wird einfach, je nachdem, wie ausgebildet die BeamtInnen sind oder wie gut ausgestattet auch das Kommissariat ist. Also es gibt so viele Faktoren und teilweise für mich wirklich sehr unverständliche Gründe, warum das nicht einfach per Default bei allen Menschen, die solche sexualisierten
Ja.
Erlebnisse gemacht haben, nicht per Default gemacht wird.
Also
Ja, weil, ja, erzähl.
dir wurde das auch gar nicht irgendwie vorgeschlagen. Also du wusstest davon
Nö,
eigentlich. Ja, und
ich wusste es nicht.
das find ich einfach so krass. Ich meine, klar, bei einem Handydiebstahl verstehe ich es jetzt und finde das nicht unbedingt vorschlagen, aber bei so krassen Fällen kann ich das nicht verstehen, wie die das nicht anbieten oder vorschlagen.
Ja.
Krass.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews. Für mich immer noch was Besonderes, auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen und interviewt zu werden. Ich hoffe, du hast für dich viel mitgenommen und wir hören uns übermorgen zum zweiten Teil der Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.